Und damit moin beim Spätischnack. Und neben mir sitzt wie immer mein wunderbarer Kollege Felix Radfelder. Und
moin.
Wir wollen heute über Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer reden. Und die Frage, muss man sich diesen Job als, oder muss man sich diese Menschen, diesen Job ausüben, als glückliche Menschen vorstellen?
Also ich würde, wenn man sich das mal so von ganz oben mal kurz betrachtet, würde ich denken, der Job ist nicht so verkehrt. Also man hat, glaube ich, relativ viele Möglichkeiten, vergleichsweise relativ viel von der Welt zu sehen und gleichzeitig auch gar nicht so viel zu tun, würde
Aber
man auch denken.
Ist das tatsächlich so? Das ist ja die Frage. Also weil man hat ja, ich habe jetzt mal so geschaut, in so einem normalen Jahr hat man gut, naja, zumindest 12 bis oder wenn es ein Turnierjahr ist, 20 Spiele. Also so wenig ist es ja dann gar nicht, wie man eigentlich meint.
Das stimmt. Und du bist natürlich auch, und das muss man, glaube ich, schon sagen, sehr, sehr viel am Scouten. Du bist unterwegs, guckst dir, wenn ich jetzt auf den deutschen Bundestrainer gucke, die sind ja schon fast jedes Wochenende in irgendeinem Stadion und gucken sich Spieler nochmal an. Also du bist wahrscheinlich schon viel am Reisen. Das kann ich mir vorstellen, das kann schön sein. Das kann vielleicht aber auch nerven, wenn du jedes Wochenende unterwegs sein musst. Andererseits verglichen damit, dass das ja eigentlich alles auch mal Trainer von Vereinsmannschaften waren, die jedes Wochenende ein Spiel haben und jede Woche auch noch unter der Woche auf dem Platz standen, wirkt es auf den ersten Blick schon etwas weniger gestresst.
Ja, also ich glaube, das Spesenkontobrust ist relativ hoch, oder?
Das würde ich auch von ausgehen, dass man da kann man mal was abrechnen, wenn man mal auf eine Reise geht. Und man kann sich ja auch wirklich, ich glaube, es ist nicht schwer an Tickets zu kommen als Nationaltrainer für jedes Spiel. Und ich glaube auch, die VIP-Zonen innerhalb der Stadien sind, die Tore sind geöffnet.
Ja, vor allen Dingen wird ein Nationaltrainer oder Nationaltrainerin immer so als also es gibt nur ganz wenige Jobs, weil es gibt nicht so viele Länder wie Vereine, logischerweise. Aber es gibt ja auch noch die ganzen U-Trainer.
Ja.
Also das heißt, es gibt irgendwie ja allein beim Fußball in Deutschland auf der Männerseite, ich glaube, 7 Cheftrainer der Nationalmannschaft, also wenn man jetzt mal so runtergeht durch die Mannschaften oder 6. Das heißt, es gibt ja doch einige Jobs da zu besetzen. Und ich glaube, dass gerade so U-Trainer ist ein relativ entspannter Job, weil also du hast deine Kontakte in die Vereine, du hast deine Spieler, die du immer mit ranziehst. Und die Spiele sind jetzt auch nicht, du hast jetzt nicht allzu viele Spiele und hast alle 2 Jahre ein großes Turnier.
Das stimmt. Andererseits haben die natürlich weniger Videomaterial zur Verfügung als so die Cheftrainer. Also die müssen vergleichsweise, glaube ich, noch deutlich mehr vor Ort sein bei den Spielen. Aber was ich immer finde, es gibt so gewisse Nationen, da gehört Deutschland dazu, da ist der Nationaltrainer oft verbunden mit so einem quasi politischen Amt. Mhm. Also du hast ja schon eine Verantwortung für die Gesamtgesellschaft.
Es gibt Bundeskanzler, Bundespräsident und Bundestrainer.
So in etwa. Und du hast es ja wirklich in vielen Ländern auch und gerade in Ländern auch, wo teilweise in Krisensituationen sind, das hat man bei vielen WMs gesehen, die Nationalmannschaften dann auch Hoffnung einer ganzen Gesellschaft. Also ich glaube, der Druck ist dann schon nochmal ein anderer, mit dem du umgehen musst. Und du musst dich auch nochmal deutlich diplomatischer äußern, glaube ich, in vielen Themen.
Muss absolut. Also apropos diplomatisch äußern, wir haben beide ja jemanden Nationaltrainer kennengelernt.
Das stimmt. Wir waren für diejenigen, die es nicht auf unseren Social-Media-Accounts mitbekommen haben, wir waren gemeinsam U21-EM gucken in diesem Sommer.
Ja, wir sind mal nach Georgien gefahren.
Genau, waren in Georgien und haben dort ein Länderspiel Georgien gegen Belgien geguckt und sind danach noch in eine Kneipe, kann man glaube ich sagen. Kneipe,
ja, schon
Hotelkneipe, Hotelbar gegangen.
Ja.
Und haben ein Bier getrunken. Und dann hat uns ein anderer Herr angesprochen.
Wo wir erst noch überlegt haben, wer ist das? Weil so viele Deutsche waren da jetzt auch nicht. Und es war beim Spiel Georgien gegen Belgien erwartet man jetzt nicht unbedingt deutschen Besuch. Und dann stand da aber jemand, der Deutsch spricht und zwar relativ gut und fantastisch aussah. Das muss man sagen. Mit einem Getränk in der Hand. Und es war Thomas Schneider, nämlich der Co-Trainer von Domenico Tedesco.
Und ehemaliger Co-Trainer von Jogi Löw.
Genau, und Tedesco ist aktuell Trainer von Belgien, das muss man sagen, der A-Nationalmannschaft. Und die haben natürlich ihre Leute gescoutet, die bei der U21 gespielt haben. Und man muss sagen, die U21 von Belgien sind ja gestandene Spieler.
Spielen alle bei Top-Vereinen. Also wir haben ja sogar mit ihm reden können kurz darüber, wie er mal geholt hat. Da fielen so Sätze wie, den Asta Franks haben wir jetzt nochmal hochgezogen oder Orel Mangala, den hatte gar keiner mehr auf dem Schirm. Das war
super. Auch ein bisschen überzogen ist.
Genau, aber das hat großen Spaß gemacht, da mit ihm ganz kurz zu sprechen. Aber da sind wir auch auf die Idee gekommen. Die sind da hingefahren, haben sich das Spiel angeguckt und danach
haben die noch einen schönen Abend im Hotel. Und das geht dann über mehrere Tage. Also es ist ja nicht nur 1, 2 Spiele.
Genau, und zwischen den Tagen haben sie ja auch nichts zu tun gehabt, weil die haben alle 3 Tage gespielt. Dazwischen sind 2 freie Tage.
Ja.
Und dann kann man sich mal so eine schöne Stadt wie Tiflis angucken.
Ja, ich mochte diese Formulierung, die nehmen wir jetzt mal mit dazu.
Ja,
weißt
genau.
Du, das ist ja einer der wenigen Wirkungsbereiche, wo du als Nationaltrainer wirklich, also hast ja kein tägliches Training, wo du die Leute siehst, wo du irgendwie Einfluss nehmen kannst auf deren Entwicklung, sondern es ist so, okay, wir wählen aus, wer, also es heißt ja auch Auswahl, wir gucken, wen wir mitnehmen und dann gucken wir, in welche Aufstellung die spielen und that's it. Und dann ansonsten hast du die vielleicht mal für 8 Wochen bei dem großen Turnier unter deinen Fittichen. Ansonsten liegt das ja alles gar nicht in deiner Hand.
Das stimmt. Und Nationaltrainer begleiten einen ja schon auch so ein bisschen über sein ganzes Fußballleben so ein bisschen hinweg. Hast du eine Top 3, die du aus dem Stand sagen könntest, wo du sagst, das sind so die Trainer, die kommen mir eigentlich sofort als, weiß ich nicht, auch Typus Nationaltrainer Trainerin in den Kopf?
Ich muss sagen, das hat aber weniger mit, also das sind auch alles erfolgreiche Trainer, aber es sind eher so, mit denen ich irgendwie was verbinde. WM 2002, Weltmeister Luis Felipe Scolari, war Trainer von Brasilien, logischerweise in dem Jahr und in der Zeit. Dann war er auch nochmal später Trainer, hat auch die glorreiche WM von Brasilien in 2014 gecoacht. Das war nicht so erfolgreich. Hat auch noch Portugal mal trainiert eine Zeit lang. Kuwait auch, ganz am Anfang.
Das ist ja eh klar.
Aber Scolari war so ein, der hatte dieses, was ich an dem gemocht habe, ist, dass der so eine väterliche Ruhe ausgestrahlt hat. Und das mag ich an Nationaltrainern. Und er hatte gesagt, es gibt Trainer, die sind taktisch besser als ich. Es gibt Trainer, die sind von der Fitness, also wie man der Mannschaft quasi Fitness mitgibt, sind die auch besser als ich. Aber psychologisch, da bin ich gut.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor bei Nationaltrainern.
Ja, und der hat sich, ich weiß noch, der hat sich auf so ein Buch berufen, das irgendwie so, ich glaube, mittlerweile so 2000 Jahre alt, das ist so ein chinesisches Buch über Kriegsführung. und da hat er gesagt, da steht irgendwie so drin, ihr müsst angreifen, wenn ihr am stärksten seid und verteidigen, wenn ihr am schwächsten seid. Darauf haben sich wohl laut ihm schon Mao und Napoleon berufen.
Mao, Napoleon und Scolari.
Das ist eigentlich eine Dreierreihe, die funktioniert. Und damit ist er 2002 Weltmeister geworden. Aber ich musste mir vorstellen, wie er vor Ronaldinho sitzt und dann so sagt,
Mao zitiert.
Pass mal auf. So ist es. Also hier, ich habe hier so ein 2000 Jahre altes Buch. Danach spielt er mal. Was? Ich will einfach nur dribbeln und Tore machen. Scheißegal.
Aber es hat funktioniert. Mein dritter Platz wäre jemand, der bei dem es nicht funktioniert hat in der Nationalmannschaft. Luis van Gaal. Wäre mein dritter.
Wie oft war der eigentlich Trainer von
dreimal nämlich. Und der hat mich, deswegen kam ich darauf, er hat mich quasi mein ganzes Fußballerleben eigentlich als Nationaltrainer irgendwo begleitet. 2002, das war die erste, die ich mitbekommen habe, hat er mit der Niederlande die Quali verpasst.
Mhm.
Und dann war er noch 2 weitere Male Nationaltrainer.
Aber einmal war er doch relativ gut sogar mit dabei, oder?
Genau, das war 2014, sind sie Dritter geworden. Gegen Argentinien ausgeschieden, glaube ich, im Halbfinale. Und dann Dritter im Spiel um Platz 3 gegen Brasilien, nachdem sie 7-1 gegen Deutschland ja verloren. Auch nochmal 3-0 gegen die Niederlande im Spiel um Platz 3.
Das ist hart.
Das ist hart. Und jetzt bei der letzten WM 2022 in Katar sind sie auch im Viertelfinale, auch gegen Argentinien. Aber da, der hatte auch was Staatsmännisches, aber er war ja schon auch deutlich emotionaler als andere Coaches. Aber irgendwie war er für mich bislang immer da als Nationaltrainer und auf eine Art, auch auf eine schöne Art unvollendet.
Das stimmt, also Louis van Gaal ist sowieso ein absolut großer Trainer. Auf Rang 2 bei mir ist eine besondere Wahl, würde ich jetzt mal sagen, weil es eine Nationaltrainerin ist. Silvia Knight hat
sehr gut.
Unfassbare Statistik. Also die ist in dem ersten Jahr direkt Weltmeisterin geworden, als sie Trainerin geworden ist. Dann ist sie dreimal Europameisterin als Trainerin geworden. Vorher als Spielerin ist sie auch Europameisterin geworden. Das heißt, sie ist an allen deutschen Europameistertiteln beteiligt. Ob nun als Spieler oder als Trainerin. Hat Olympiagold gewonnen. Und was man auch nicht weiß, ist, es gab, ich glaube, nach der WM oder so, als sie die WM gewonnen hat, gab es von ihr eine Barbie.
Ehrlich?
Ja, es gab eine Silvia Knight Barbie.
Sehr gut. Nee, sie ist auch für mich so die Nationaltrainerin. Da kommt niemand anders eigentlich ran in Deutschland. Wenn man so an deutsche Nationaltrainerin denke ich eigentlich jetzt auch noch an Silvia Knight.
Ich denke bei den Frauen an sie und bei den Männern an Jogi Löw.
Das stimmt, ja. Aber er ist nicht in meiner, so viel kann ich schon mal sagen, in meiner Top 3 ist Jogi Löw nicht vertreten.
Wer ist auf 2?
Sondern auf 2 passt bei mir eigentlich ein ähnliches Bild wie bei Silvia Knight. Vicente del Bosque, der hat auch eigentlich alles mit Spanien gewonnen, vor allem Weltmeister und Europameister, war glaube ich 4-mal Weltnationaltrainer. Wusste ich zwar nicht, dass es diese Auszeichnung gibt, aber er war es 4-mal hintereinander. Und er hatte nämlich was Ähnliches wie Silvia Knight. Er war immer super souverän, sehr staatstragend, hat irgendwie diese Position so mit allem Pathos, der dazugehört, auch ausgefüllt und hat es so als seine Aufgabe verstanden und hat, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, genau das geschafft, worauf es bei der Nationalmannschaft oft ankommt, der hatte natürlich auch super, super, super Spieler damals in dieser Spanien-Zeit. Aber er hat es auch geschafft, denen einfach so eine kleine Wohlfühloase bei der Nationalmannschaft aus diesem stressigen Vereinsleben zu geben und dann da sehr, sehr gut was zu schaffen, was auch jetzt für lange geblieben ist, weil das war eigentlich unsere, oder das war die Zeit, wo ich denke, wo ich nur an Spanien denke. Ja. Diese Nationalmannschaftsjahre von 2008, da war es zwar noch gar nicht, ist das 2008 nach dem EM-Sieg geworden, aber...
Erst war es Luis Aragonés, der quasi diese Mannschaft so ein bisschen geformt hat.
Und er hat sie weitergeleitet. Aber an diese Zeit denke ich an Vicente del Bosque und an Spanien im Allgemeinen.
Ja, und ich finde auch, ist nämlich auf meiner Eins.
Ist auf deiner Eins?
Deswegen konnte ich jetzt auch dazu ein bisschen was sagen. Das Ding ist ja auch, dass du hast einmal bei Spanien hast ja einen ganz großen Real Madrid-Block und einen Barcelona-Block, die ja sonst immer sehr feindlich gegeneinander sind.
Und auch zu der Zeit.
Genau, gerade zu der Zeit, wie sie relativ harsche Duelle ausgefochten haben. Und das musst du als Trainer erstmal schaffen, diese Mannschaft irgendwie zusammenzubringen und dass die auch als Einheit quasi im Turnier auftreten. Und das hat er unfassbar gut geschafft. Und das natürlich mit einer enormen Ruhe und einer enormen Souveränität und dann auch noch quasi von einem erfolgreichen Trainer zu übernehmen und dann noch zwei Titel zu holen. Das finde ich schon eine krasse Leistung.
Und apropos Ruhe, das passt perfekt zu meiner Nummer 1, Otto Rehhagel. Ist mein absoluter Top Nummer 1.
Wie alt warst du 2004?
Ich war 2004, 7 und das war ein Turnier, was ich nämlich dadurch richtig mitbekommen habe und auch in diesem Sommer im Griechenland-Urlaub war. Ja. Sprich, diese Spiele in Griechenland verfolgt habe, mit meinem Angelos Charisteas-Trikot schon vor dem Finale rumgelaufen bin und das einfach für mich so einer der Turniersommer überhaupt war, an den ich auch, warum auch immer, obwohl schon so lange her, noch einige Erinnerungen habe und das sehr kleine Trikot inzwischen, was natürlich nicht mehr passt, auch noch zu Hause liegen habe, weil davon konnte ich mich nie trennen.
Ja, vor allem hat er es geschafft, bei dem Turnier so eine gewisse Wagenburg-Mentalität zu etablieren. Und also der Typ ist natürlich auch einfach lustig, wenn man den so interviewt oder wenn er bei Interviews sitzt, hat er einfach Humor und so eine gewisse Größe. Das ist sowieso das Schöne an Otto Rehhagel.
Er schwebt über den Dingen.
Genau, der nicht nur ein fantastischer Nationaltrainer ist, sondern auch ein sehr guter Vereinstrainer war. Jo, dann war es das für heute beim Späti-Schnack. Wir würden uns freuen, wenn ihr zum Beispiel jetzt bei Spotify reinhört, dass ihr uns eine Bewertung da lasst oder auf Abonnieren klickt und beim nächsten Mal wieder reinhört. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.